Im Gespräch mit dem Philosophen Wolfgang Fritz Haug wollen wir uns jetzt einmal der praktischen Seite der Philosophie widmen. Im Herzen der Hauptstadt, da steht nämlich ganz erhaben die Humboldt-Universität zu Berlin. Und wer das altehrwürdige Philosophie-Institut betritt, dessen Blick fällt automatisch auf eine riesengroße Karl-Marx-Büste, unter der in goldenen Lettern folgendes Zitat prangt. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Herr Haug, Ihr eigenes Denken, das hat sich ja ganz wesentlich auch in der Auseinandersetzung mit Karl Marx entwickelt. Hatte Marx mit diesem Ausspruch recht?
Ja, ich glaube, da kann man ein paar Gedanken hinzufügen, die bei Marx sich so nicht finden. Erstens mal, ich habe ja eine Art satirische Rezension damals geschrieben über die neue Hauptstadtphilosophie nach der Wiedervereinigung der Humboldt-Universität, die sich dort verlegen herumgedrückt hat um diese Inschrift. Diese Inschrift ist nicht von Marx. Die Textfassung stammt von Engels. Und Engels hat eine entscheidende Änderung reingebracht. Nämlich dieses Aber, von dem auch Bloch bemerkt hat, das gehört dir nicht her. Das heißt, wenn Sie diese Thesen von Marx mal ansehen, dann heißt es, die Praxis und Ihr Verständnis, ich weiß es jetzt nicht auswendig, das ist der Schlüssel. Also ohne Interpretation geht es nicht. Nichts geht ohne Interpretation. Das ist also kein Gegensatz. Das ist der eine Kommentar dazu. Und der zweite Kommentar, der stammt von Althusser, den ich vorhin schon erwähnt habe. Die Philosophie hat sich immer in die Veränderung der Welt eingemischt. Angefangen beim Märtyrer der Philosophie, der abendländischen Sokrates, der wegen seiner unruhestiftenden Nachfragerei zum Tode verurteilt wurde, weil ihm die Jugend folgte. Oder fortgesetzt Platon, der Antidemokrat der Philosophiegeschichte schlechthin, der in den Dienst der damaligen Diktatur tritt gegen die athenische Demokratie und so weiter und so fort. Aristoteles, der dann unter ganz anderen Bedingungen die politische Philosophie begründen wird durch eine Idealisierung, aber gleichzeitig eine monarchistische Umschreibung der athenienzischen Demokratieverfassung begründen wird. Und bis heute maßgebend ist. Also die haben sich durch die Bank eingesetzt für die Veränderung oder für die Gestaltung der Welt. Insofern stimmt diese These nicht. Ich habe damals auch entdeckt, dass einige Autoren, die bei uns im Kanon eigentlich fehlten, im Institut, beim Unterricht in Philosophie, nicht zufällig fehlten. Es gibt ganz wenige Demokraten in der Philosophiegeschichte. Sehr wenige. Der erste ist Demokrit. Der sagt, es ist viel besser, in der Armut frei zu leben, als im Wohlstand in der Diktatur, also wenn man zu einer herrschenden Klasse gehört.
Ist es denn dann die Aufgabe der Philosophen, ihre Arbeit mit der breiten Öffentlichkeit zu teilen? Also wäre das eine Form des praktischen Anspruchs, den Sie an die Philosophie richten?
Nun ja, mein Konzept von Philosophie ist wesentlich, da muss ich einen Umweg machen, ist wesentlich beeinflusst durch den Menschen, dessen Übersetzung ins Deutsche oder der Übersetzung seiner wichtigsten Schrift ins Deutsche, ich 10 Jahre oder 11 Jahre meines Lebens gewidmet habe. Genau die Zeit übrigens, in die diese Aufzeichnungen fallen, nämlich Antonio Gramsci mit seinen Gefängnisheften. Und er bricht ein in das, was man für Marxismus hielt, mit dem Konzept der Philosophie der Praxis. Also er knüpft an diese Thesen über Feuerbach, die Sie vorhin erwähnt haben. Das heißt, das Denken der Praxis, das Reflektieren der Praxis, dem wird eine Schlüsselposition zugewiesen und damit ändert sich der gesamte Aufbau der Philosophie. Sie rückt näher heran an das wirkliche Leben ohne und streift dabei, das ist ein wunderbarer Widerspruch, streift dabei aber zugleich den Opportunismus ab, den sie notgedrungen traditionell gehabt hat. Das heißt, sie wurde immer aufgefasst als eine Disziplin, die bestehende Ordnung tragen musste.
Also Opportunismus kann man Ihnen zumindest auf jeden Fall nicht vorwerfen. Anfang der 70er Jahre, da haben Sie an der Freien Universität Berlin zum Beispiel eine Einführung in das Kapital von Marx gegeben. Und der Hörsaal, der war brechend voll. Über 500 Studierende waren gekommen. Darauf haben Sie dann die legendären Kapital-Lesegruppen eingerichtet. Und die haben sich sogar bis heute gehalten. Damit galten Sie in der Philosophie aber als Marxist. Und das war nicht gerade besonders karriereförderlich, oder?
Nein, das war nicht karriereförderend. Eines Tages nahm mich eine ganz wichtige Figur für mich, Margareta von Brentano, zur Seite und sagte, Haug, Wolf, sagte sie, seien Sie doch mal gut materialistisch und lassen Sie das mit diesen Kapitalkursen. Damals hatte ich noch keine Berufung. Vielmehr, ich hatte eine Berufung, aber die wurde von der Regierung zurückgegeben. Also die Universität hat mich dreimal auf Listen gesetzt, aber die Listen wurden zurückgegeben. Ja, das war klar, da musste man seinen Preis bezahlen. Und übrigens auch durch das Thema Philosophie im deutschen Faschismus. Das hat man mir außerordentlich verübelt. Und auch denjenigen, die sich später noch darauf beriefen. Irgendwann bekam ich von einem Studenten, oder der war Doktorand, hat mir einen Brief mitgeteilt, den ihm die Studienstiftung geschrieben hat, wo es hieß, das sei doch eine abgetane Sache. Ich habe vergessen, wie das genau hieß, dass man sich mit der Philosophie im Dritten Reich beschäftigt hat. Also, Sie verstehen, was ich sagen will. Die Philosophie als kritische Reflexion, als eine Art Gewissen dessen, was passiert, die muss in einen gewissen Widerspruch geraten oder Widerstandsposition geraten zu den Verhältnissen, wie sie sind. Das ist das, was der Karl Marx eigentlich als Gedanken hatte. Also sie muss wirklich werden. Und das meinte er, das ist dann das Ende der Philosophie. Da hat er sich getäuscht.
1979 war auf jeden Fall nicht das Ende Ihrer Philosophie, sondern da wurden Sie dann doch berufen zum Professor für Philosophie an der FU Berlin. Und zwar nicht, obwohl Sie Marxist waren, sondern gerade weil Sie Marxist waren. Allerdings spätestens seit dem Untergang der Sowjetunion und dem Ende der Systemkonkurrenz, da gilt der Marxismus sowohl theoretisch wie praktisch eigentlich als erledigt. Der ethische Glutkern des Marxismus aber, so schreiben Sie, der glühe wie eh und je. Worin besteht denn dieser ethische Glutkern aus Ihrer Perspektive?
Sich nicht zufrieden zu geben mit Verhältnissen, in denen Menschen gedemütigt, gefoltert, ausgeplündert, verachtet, alleingelassen werden. Das ist der kategorische Imperativ des jungen Karl Marx. Der hat mich als Student hingerissen. Ja, das ist eine Art Übersetzung und Weiterbildung des kategorischen Imperativs von Kant. Das ist der Glutkern.
Es gibt ja nur relativ wenige Philosophen, Herr Haug, die neben ihrer akademischen Tätigkeit eine derart lange Liste ehrenamtlicher und politischer Aktivitäten auf sich vereinigen. Sie sind zum Beispiel Teil des wissenschaftlichen Beirats der Nichtregierungsorganisation ATTAC. Sie sind auch Mitglied der Partei Die Linke. In welchem Verhältnis haben Sie da Ihr theoretisches und Ihr praktisches Arbeiten gesehen zeitlebens?
Naja, das ist mehr, also ich bin kein Mensch, der solche Organisationen, an dem Organisationsleben beteilige ich mich eigentlich nicht und war einfach, weil die Lebenskraft nicht ausreicht. Das ist mehr eine, fast eine symbolische Mitgliedschaft. Ich fand es richtig, dass diese Linke gegründet wird, aus einem Zusammenschluss ursprünglich ganz auseinanderstrebender Kreise der Westlinken und der Ostlinken. Ich finde den Gedanken von ATTAC, so etwas wie ein Bürgerbewusstsein kritisch, ihm eine Vertretung zu schaffen und ein Wort zu geben in der Öffentlichkeit, finde ich richtig, finde ich sehr gut, förderungswürdig. Aber die eigentliche Lebenskraft geht in die theoretische Arbeit. Aber eine theoretische Arbeit, die ständig einer Maxime folgt, die ich, glaube ich, noch als Student für die junge Zeitschrift Das Argument ausgegeben habe. Eine völlig paradoxe Maxime. Wir müssen schreiben, als wenn wir an der Macht wären. Das soll heißen, keine Luftschlösser bauen, sondern eine mindestens potenziell realitätsnahe, praktikable, lebensförderliche Politik haben.
Ein kleines Luftschloss, das will ich jetzt aber doch noch mit Ihnen bauen, Herr Haug. In wenigen Tagen, da steht ja Ihr 80. Geburtstag ins Haus. Wenn Sie jetzt noch einmal nach vorne gucken, was wünschen Sie sich da für sich und die Welt?
Wissen Sie, wenn ich das einfach mal sagen darf, ich wünsche mir mehr Unterstützung bei dem großen Projekt, was das letzte meines Lebens ist, beim historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, das versucht, diese Geschichte des 20. Jahrhunderts so durchzuarbeiten, dass nicht die Trümmer auch den Keim eines möglichen Besseren begraben. Das ist der Sinn dieses Projekts.
An dem Sie seit 1983 bereits arbeiten.
Ja, im 100. Todesjahr von Marx.
Herr Haug, das war jetzt doch ein recht kämpferisches Ende. Ich Danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen vor allem alles Gute.
Ja, Ihnen vielen Dank, Frau Miller.
Sie hörten ein Gespräch mit dem Philosophen Wolfgang Fritz Haug im Philosophiemagazin Sein und Streit. Und bevor es hier jetzt gleich weitergeht, lauschen wir einem Lied, A Ana, gesungen von der portugiesischen Jazzmusikerin Luisa Sobral.